Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute gibt es eine Potpourri-Folge mit News aus New York, was ist hier so los, und am Ende eine kleine Reise in die Präsidentschaftswahl, aber das machen wir kurz und knackig und ich warne euch vor. Viel Spaß beim Zuhören! Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu Folge 31. Wir haben die 30 geknackt. Manchmal denke ich mir, das ist voll viel und dann auch wieder nicht. Aber dann erinnere ich mich ja auch, dass es alle 2 Wochen ist. Und dann merke ich, ach ja, doch, es ist schon eine Weile her, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte mich an dieser Stelle mal bei euch bedanken für die Unterstützung, fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und ja, starten wir in eine neue Folge. So, was ist hier los? Es ist heiß. Also normalerweise ist ja in New York der August der schlimmste Monat, weil dann ist die Luftfeuchtigkeit so richtig schön hoch und wenn man rausgeht, denkt man wirklich, man geht in ein Dampfbad. Aber das hat jetzt dieses Jahr schon im Juli begonnen. Und ich muss wirklich gestehen, mir macht eigentlich die Hitze jetzt immer nicht so viel aus, aber dieses Jahr ist es ein bisschen früh. Also manchmal geht man raus und dann ist das auch wie, wenn so ein Föhn dich anbläst. So fühlt sich das an. Das ist schon ein bisschen krass. Also ja, es ist ein bisschen anstrengend und man schwitzt sehr schnell sehr viel. Ja. Außerdem ist es wirklich auf den U-Bahn-Gleisen manchmal unerträglich. Also es ist wie eine Sauna. Und ich sehe auch immer die anderen schon. Am schlimmsten sind dann manchmal so die Herren, die so Anzug tragen. Ne? Die haben natürlich ihr Jackett jetzt im Sommer oft nicht an. Aber dann stehen die da auf diesen Gleisen und das Hemd ist total nass. Das ist total durchtrieft. Also es ist wirklich an manchen U-Bahn-Stationen fast unerträglich. Und dann gehst du natürlich in den eiskalten Waggon. Ne? Das ist eigentlich auch schön hier Immunsystemtraining. Also von heiß in kalt. Wie beim Kneipp. Und Krasse ist wirklich, dass ich mich jedes Mal wundere, warum diese U-Bahn-Gleise so heiß sind. Und weil man denkt ja, man geht unter die Erde, also muss es ja kühl sein und angenehm sein. Aber das ist eigentlich eher der Fall, je tiefer man runtergeht. Also wenn man jetzt so an der Station ist, wo ganz viele Linien quer durchlaufen und je tiefer man runtergeht, desto kühler wird es dann doch ein bisschen. Aber ich habe jetzt mal recherchiert, warum es eigentlich so heiß ist auf den U-Bahn-Gleisen. Und ich wäre, glaube ich, selber nicht drauf gekommen. Muss ich gestehen? Überleg mal du kurz, warum du glaubst, dass es so heiß ist. Es ist sowas Banales, was man eigentlich eventuell sogar lösen kann. Und zwar liegt es daran, dass die U-Bahn-Waggons gekühlt werden durch die Aircondition. Und die Aircondition, die muss ja irgendwie die heiße Luft rauspusten und die kalte Luft rein. Und an den Gleisen auch pustet sie die heiße Luft raus. Und deswegen schwitzen wir uns alle einen ab, damit man dann im Waggon sich abkühlen kann. Das ist eigentlich ja total absurd, gell? Ja. Aber das ist wirklich der Grund. Also die Züge wurden irgendwann mal in den 60ern, ich glaube Ende der 60er Jahre, wurde der Aircondition bestellt in den Zügen. Und seitdem besteht dieses Problem. Und die Metropolitan Transportation Agency, Authority, so heißt sie, will ja eigentlich was dagegen auch machen. Aber das geht ja nicht, weil die haben ja kein Geld. Ja. Habe ich schon mal erwähnt. Denen hat 2023 690 Millionen Dollar gefehlt. Und warum? Weil die Leute nicht bezahlen. Weil zu viele Leute weiterhin umsonst U-Bahn fahren. Ist mir immer noch ein Rätsel, warum man das nicht hinbekommt. Also das, ja, da haben sie jetzt schon alles Mögliche versucht. Sie haben ja versucht, irgendwie solche Türen zu machen, weißt du, die so Glas haben, also Plexiglas, die dann so aufgehen, dass man halt nicht mehr unten drunter krabbeln kann oder oben drüber springen kann. Beim Bus, ich habe es euch schon mal gesagt, beim Bus zahlen bis zu 50% der Leute ihre Fare nicht, ihre Gebühr, ihren Fahrpreis. Da brauchst du dich nicht wundern. Ja, deswegen schwitzen wir also alle. Schön. Genau. Und die heißesten U-Bahn-Stationen sind Union Square und Columbus Circle. Und die kühlste ist Grand Central. Weil dadurch, dass Grand Central eine Kühlungsanlage hat, für den Bahnhof, hängt da die U-Bahn mit dran. Und deswegen ist es da ein bisschen erträglicher. Aber es ist wirklich eine Qual. Also wenn du schon mal hier warst im Sommer, ja, das ist schon eine Nummer. Ich erinnere mich, als wir in London gewohnt haben, da gab es dann immer so diese riesengroßen Ventilatoren an bestimmten Ecken in der U-Bahn, die praktisch so ein bisschen die Luft in Bewegung gebracht haben. Aber da war es nie so heiß. Muss ich echt sagen. Naja, also es ist ein gutes Immunsystemtraining. Und ja, jetzt wissen wir das auch, warum es so heiß ist in der New Yorker U-Bahn. Dann waren wir ja über den 4th of July eine Woche in den Hamptons. Wir hatten das im Haus von einem Freund für die Woche und es war total schön, es war entspannend. Und man muss auch wirklich sagen, wenn man rausfährt, das ist ja so von Manhattan aus so zweieinhalb Stunden, von Brooklyn sind es 2 Stunden Autofahrt. Wenn man eine Autobahn hätte, wäre es schneller, aber hier tuckert man ja hier auf diesen Highways da so hin. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber da sind es wirklich teilweise 10 Grad weniger, was wirklich richtig angenehm war. Und was ich ja da immer liebe, ist, dass man sich früh mit seinem Kaffee an den Strand begibt und dann schön einen Strandspaziergang früh macht. Ach, das ist so herrlich. Da denke ich mir immer so, das Leben könnte so einfach sein. Wir brauchen eigentlich nicht viel, außer viel Geld. um hier an den Strand morgens zu können. Aber ich meine nur so allgemein, weißt du? Also wenn du einen Wald um dich hast, wenn du einen See bei dir in der Nähe hast, wenn du einen Fluss bei dir in der Nähe hast oder irgendwie was Schönes, Naturmäßiges, dann guck doch mal, ob du es früh schaffst, mit deinem Käffchen oder deinem Matcha einfach mal 20 Minuten eine Runde da zu drehen. Nimm deinen Kaffee mit. In der Thermos oder sowas und mach einen kleinen Morgenspaziergang mit deinem Kaffee. Ich sage euch, das wirkt Wunder. Der Tag fängt schon ganz anders an. Also ich mache das sogar hier in New York. Also ich liebe es, früh mit meinem Kaffee eine Runde um Block zu drehen. Das ist nicht Natur, das ist Beton. Manchmal gehe ich auch in den Botanischen Garten. Ich habe ja so eine Jahresmembership, aber da muss man ganz gut aufpassen. Da muss man sneaky sein, weil die erlauben nämlich nicht, was mich total annervt, den eigenen Kaffee mit reinzubringen. Die wollen praktisch, dass du das innen drin kaufst. Nur wenn die früh schon aufmachen, sind manchmal diese Stände ja noch gar nicht offen. Und dann tue ich das immer reinschmuggeln in so meine, ich nehme dann so eine Jutebeutelchen da mit, ne? Und dann tue ich da meinen Kaffee rein. Und dann gehe ich da so durch und wenn ich dann so drin bin, dann hole ich meinen Kaffee raus. Also, das kann ich dir wirklich empfehlen. Das macht was. So erstens mal ein paar Schrittchen gehen und ein bisschen so in Schwung kommen und ein bisschen, ja, mach das mal. Das verändert was. Und ja, also auf jeden Fall waren wir da in den Hamptons und wir sind ja aber immer meistens vor den richtigen Schickimicki Hamptons, ne? Wir sind ja nicht in der High-End-Version, sondern in der noch etwas normaleren Version davor, wo auch normale Leute wohnen. Und man kann aber dann praktisch in die nächste Ortschaft fahren und da wird es so ein bisschen schon schickimicki. Und davor ist alles noch gechillt. Aber es war total schön. Wir hatten Freunde da, wir hatten Mikes Eltern da und haben einfach gebadet. Wir haben natürlich das Achtelfinale angeguckt, wo wir Deutschen alle sehr enttäuscht waren. Und wir haben gebarbecued und wir haben Feuerchen gemacht und ja, die einfachen Dinge im Leben, die es halt dann schön machen, gell? Es war wirklich toll. Ja. Und da ist mir eine Geschichte passiert, oder ich habe eine Geschichte beobachtet, die ich euch erzählen wollte. Da habe ich mir extra aufgeschrieben. Und das ist für mich so der Inbegriff an der Freundlichkeit und der Hilfsbereitschaft der Amerikaner. Ich war beim Starbucks früh, habe Kaffee geholt und innen drin war ein Mann mit Krücken und der hatte einen Kaffee und eine Tüte mit einem Cookie oder sowas drin, ne, zum Frühstück. Und er hat das irgendwie hingekriegt, also mit den Krücken seinen Kaffee und diesen Cookie irgendwie zu halten. Dann habe ich ihm aber die Tür aufgemacht und er hat sich bedankt, damit er halt zumindest, ne, weil er ist ja kein, also er hat ja keinen Arm mehr frei, rausgegangen. Und dann dachte ich mir schon so, ob das gut geht mit dem, dass er da bis zum Auto kommt mit seinen Krücken, ich weiß nicht. Also man hat gesehen, er hat eine Fußverletzung. Und schwupps kam eine Frau, die gerade ausgestiegen ist und zum Starbucks rein wollte und hat mit ihm gesprochen. Ich habe gesehen, wie sie ihm seinen Kaffee und seinen kleinen Cookie da abgenommen hat und hat es ihm zum Auto getragen. Und ich dachte mir so, ja, das ist Amerika. Ich liebe das. Die denken einfach mit. Die sehen das und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum die hier so sind. Und viele sagen ja, dass die New Yorker total unfreundlich sind, ja. Und dabei finde ich das überhaupt nicht. Also im Sinne von, klar, die sind schon manchmal ein bisschen ruppig, aber sie sind nicht unfreundlich. Aber ich habe auch schon oft gehört, wenn man ja in so den Midwesten geht, da sind die Leute ja noch freundlicher und noch hilfsbereiter. So heißt's. Also, es war mal wieder faszinierend. Und da wieder mein Appell an euch, wenn ihr sowas seht, seid hilfsbereit. Wir müssen diejenigen sein, die das kultivieren. Ich fand das so schön. Und hier bei mir um die Ecke ist auch letztens ist eine ältere Dame gelaufen mit so einem Einkaufswagen da, weißt du, so diese, die man so vor sich hinschieben kann. Und auf einmal ist sie also der ist nach vorne gefallen und sie ist draufgefallen. Dann bin ich schnell hingerannt, habe sie aufgehoben und so. Und sie war so ein bisschen dann auch verwirrt. Und ja, dann kam jemand anderes auch sofort. Wir haben ihr alles aufgehoben. Die hatte solche schweren Einkaufstüten. Da war noch eine Wassermelone drin. Ich dachte mir so, was kutschierst du denn hier durch die Gegend? Ich habe auch gesagt, maybe this is a little bit heavy for you. Also, und die so, ja, es ist schon ein bisschen zu schwer vielleicht. Und naja, also sie hat sich 100-mal bedankt. Aber da sind die Amis wirklich zack, zack, helfen und weiter geht's. Also die machen da gar keinen großen Hehl draus. Naja, wollte ich euch erzählen, weil ich diese Geschichten immer so liebe. Dann hat sich was in der Nachbarschaft ergeben, was ich interessant finde. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich habe mich noch mal ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar geht es darum, wenn die Nachbarschaft sich verändert. Und zwar ist es ja so, dass wir meistens irgendwo wohnen und wir bleiben da irgendwie so mehrere Jahre oder ewig und gewöhnen uns halt dran. Das Krasse in New York ist ja, wie ihr wisst, dass hier sich alles ganz schnell verändert. Also allein in Manhattan sind jetzt bis 2030 5 neue Hochhäuser geplant. Eins verrückter als das andere und eins höher als das andere. Manchmal frage ich mich, wie diese Insel das alles halten kann. Aber okay, es ist ja Granit, von daher geht es schon. Aber es ist auch ein Hochhaus, das soll zwischen Grand Central und dem Chrysler Building hochgezogen werden. Und da ist jetzt aber ein bisschen so Tumult, weil das natürlich so ein bisschen den Blick auf das Chrysler Building kaputt macht. Und das kann man ja so wunderschön sehen bei Grand Central. Immer ist es so im Hintergrund, wenn man so vom Bryant Park zu Grand Central läuft, ist das immer so schön da. Und also das wäre dann alles geblockt. Und das haben wir jetzt auch erlebt in Manhattan mit dem Empire State Building, weil normalerweise kann man vom vom Madison Square Park, wo das Flatiron Building auch ist, hat man einen super schönen Blick auch auf das Empire State Building. Der ist jetzt weg. Schwupps, da wurde jetzt so ein dünnes Hochhaus hochgezogen. Und da ist es schon krass, weil das sind so ein paar Wohnungen. Ich glaube, es ist vielleicht maximal ein oder zwei Wohnungen pro Etage. Das ist jetzt wichtiger, Kapitalismus pur, als das Empire State Building, so den Blick so zu erhalten. Und das habe ich euch schon mal erzählt, das ist eine ganz interessante Sache. Das ist hier anders in Manhattan als in europäischen Städten zum Beispiel, weil in Paris würde niemand auf die Idee kommen, vor dem Eiffel Tower ein Hochhaus hinzubauen. Nee, das ist flach drumherum, sodass man schön den Eiffelturm sehen kann. Ja? Also bei Big Ben in London würde auch nie daneben ein Hochhaus stehen. Die Amis hier in New York, das interessiert niemanden. Der Kapitalismus schlägt zu und zack, wird was hochgebaut. Andererseits ist es jetzt auch so, dass ein ganz großes Hochhaus auch in Downtown Brooklyn, ich finde das Gebäude so potthässlich, ich finde, das sieht aus wie in einem Film. Das sieht aus wie so ein dunkle Macht-Headquarter. Also es ist total schwarz und dunkel und sauhoch. Und dieser Typ hat jetzt Probleme mit der Bank, die irgendwie ihm diesen Kredit gegeben hat. Und jetzt gibt es da irgendwie so finanzielle Probleme. Jetzt ist die Frage, ob der bankrott geht oder nicht. Oder naja. Also da denke ich mir auch immer so, ja, die Gier und die Macht. Ja. Ist halt doch nicht immer so die Lösung. Ja. Und also was da ja immer passiert, ist also, dass die Nachbarschaften sich hier in New York extrem verändern. Es gibt auch viele Nachbarschaften, wo halt immer noch Land brach liegt und es wird dann auch immer wieder altes, wie sagt man jetzt, demolisiert. Also halt, ja, was ist das deutsche Wort? Halt, ja, erdgleich gemacht, mir fällt es jetzt nicht ein. Und dann kommen natürlich da irgendwelche Sachen hin, die die Leute aus der Nachbarschaft natürlich nicht wollen. Und das verändert halt die Nachbarschaft noch immer voll arg. Vor allem, wenn es halt, eine vorwiegend schwarze Nachbarschaft ist und dann kommt da so ein Hochhaus rein. Naja, da weiß man schon eigentlich halt, was passiert und es wird halt dann viel verändert. Naja, und das heißt hier NIMBY. N-I-M-B-Y. Und das ist eine Abkürzung für Not in my backyard. Gibt es auch eine Website, da werden die neuesten Projekte immer vorgestellt. Und da geht es eben darum, dass die Leute oft kämpfen dafür, dass also in ihrer Nachbarschaft die Veränderung halt nicht so krass ist. Oder dass zumindest in Wohnhäusern auch Wohnungen drin sind, die so ein bisschen günstiger sind. Mein New York braucht Wohnungen. Manchmal frage ich mich, wer hier noch herkommen will. Wie voll soll es hier denn noch werden? Aber New York braucht Wohnungen. Und dieses NIMBY ist also wie so eine, so eine Bewegung, die es aber lustigerweise schon immer gab. Also ich habe das mal recherchiert. Wir sind halt alle wahnsinnig natürlich verbunden mit den Dingen, die uns umgeben. Ja? Also wenn du zum Beispiel auch ein Dorf hast, das war immer spannend. Ich war ja 10 Jahre lang für Präventionstheater in bayerischen Schulen unterwegs oder in Kindergärten auch mit verschiedenen Theaterstücken. Und das läuft ja immer gleich ab. Du kannst in jedes Dorf reinfahren in Deutschland. Es ist immer die gleiche Chose. Es gibt eine Hauptstraße, da ist dann die Kirche, da ist der Bäcker, der Metzger. Da gibt es die Schulstraße, da ist dann die Schule. Ne? Und also es läuft, ist immer alles ähnlich aufgebaut. Und dadurch kann man sich eigentlich auch immer sehr schnell zurechtfinden. Und so läuft es ja generell in so Nachbarschaften immer ab. Ne? Es gibt immer, in London sagt man immer the High Street. Das ist so die Hauptstraße, wo die ganzen Läden sind. Und dann wohnen die Leute da so drumherum. Hier ist es ja auch ein bisschen ähnlich, aber ich würde sagen nicht so arg krass. Aber eben, also generell sind wir Menschen halt so gestrickt, dass wir das also erhalten wollen, da wo wir wohnen. Ne? Also dir würde es jetzt auch nicht gefallen, wenn jetzt neben dir eine Schule gebaut wird auf einmal. Klar würdest du dann vielleicht sagen, ach na ja, klar, natürlich, wir brauchen ja neue, moderne Schulen in Deutschland und die Kinder sollen es ja auch gut haben und da muss auch was passieren. Aber bitte nicht direkt neben mir. Und das ist das grundlegende Problem. Auch hier in New York, die Leute wissen, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr, ne, auch Einrichtungen für ältere Menschen und sowas. Wir brauchen verschiedene Sachen und alle sind dann dafür. Aber natürlich, wenn es in der eigenen Nachbarschaft ist, wollen wir es natürlich nicht. Und es geht wirklich bis zurück so ins alte Rom. Da war es genau dasselbe. Ja, wenn da die, gab es so einen Artikel über, ich glaube, es war Nero auch. Das war doch dieser Fuzzi da, oder? In Italien? Okay, jetzt nagelt mich nicht fest mit meinem Geschichtswissen. Aber ich glaube, so war es. In dem Artikel. Auf jeden Fall war das so, dass der also da in so einer Nachbarschaft so seinen Palast hinbauen wollte und dann war natürlich voll der Aufruhr. Das wollten die alle nicht. Also und der Punkt ist einfach der, dass es halt schon immer so war. Und die Dinge, die das so beeinflussen, dieses Not in my backyard, sind folgende Dinge. Man hat eine Verbindung zum Land. Und natürlich auf dem Land ist es noch viel stärker. Ja, wenn du zum Beispiel Bauer bist, Farmer, dann hast du eine wahnsinnige Verbindung zum Land um dich rum und willst es auch verteidigen. Oder du hast Flüsse, Seen, Berge um dich rum und du identifizierst dich auch ein Stück weit und verbindest dich mit dem und möchtest also nicht, dass das verändert wird. Wenn da jetzt jemand reinkommt und das verändern will, deine Nachbarschaft, dann hast du auch immer ein Gefühl von Handlungsunmacht. Ja, du kannst ja nichts dagegen machen. Und vielleicht kannst du auch nicht umziehen und dann bist du halt da irgendwie voll stuck. Du kannst irgendwie nichts machen. Dann kommt außerdem hinzu lokaler Stolz. Dann die Angst vor Fremden, die in die Nachbarschaft ziehen. Und wie verändert sich die Nachbarschaft sich dann? Weiterer Teil davon ist Nostalgie. Es war doch früher hier so schön und jetzt wird's anders. Dann ist deine eigene Identität komplett damit verwoben, ja, mit deiner Nachbarschaft. Ein Zugehörigkeitsgefühl, das natürlich auch sich vermindern kann, wenn vor allem Leute rausgedrückt werden aus der Nachbarschaft, ne, wenn die es sich nicht mehr leisten können. Natürlich die Liebe zu deinem eigenen Zuhause und die Angst vor Veränderung. Und ich fand es total spannend, weil da sind wir Menschen auf der Welt alle gleich. Wir alle wollen unser Zuhause und unsere Nachbarschaft beschützen. Und ja, fand ich irgendwie mal super interessant, das zu sehen. Und ich habe dann auch so drüber nachgedacht, also ich war ja in München dann lange in der Maxvorstadt. Und ja, es ist so, man ist da so voll mit der Nachbarschaft dann verwoben, gell? Also und wenn man dann da wieder so vorbeikommt, ist das so wie früher und man hat dann so diese Nostalgie. Also ich habe dann so diese Nostalgie und dasselbe war auch in London. Das ist so, man hat so seine eigene Umgebung und man gewöhnt sich an alles und fühlt sich so ein bisschen heimisch und es ist immer wahnsinnig schwer, dann auch umzuziehen. Also von London wegzuziehen war für uns super schwierig, weil wir uns so wohlgefühlt haben. Und selbst hier, wir haben ja hier als erstes in Dumbo zur Miete gewohnt und heute sagen wir ganz oft noch so, ach, es ist so schön, wieder zurück in Dumbo zu sein, weil wir da irgendwie trotzdem noch so eine Verwurzelung haben. Wir haben da auch Covid verbracht und so, also das ist so, ja, naja, und schön ist es dann natürlich auch, ne? Brauchen wir nicht reden. Aber es ist doch interessant, wie wir uns immer so doch mit der Nachbarschaft uns verbinden. Und spannend war es jetzt eben auch, vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen, unser französischer Bäcker, der in seinem Foodtruck immer da steht, der hört jetzt auf oder hat schon aufgehört und es ging ein Aufschrei durch die Nachbarschaft. Also alle so, nein, du kannst nicht gehen, können wir dir helfen, sollen wir eine GoFundMe-Seite machen, wir geben dir Geld. Aber ich glaube, es waren so ein paar Sachen, die dazu geführt haben und er hatte die Schnauze jetzt voll. Er will also raus aus der Stadt. Ich verstehe das auch, du. Der steht da sechsmal die Woche früh in seinem Foodtruck ab 4:30 dort, bäckt in dem Truck seine Croissants und verkauft die dann bis um eins. Ja, also das ist schon, ja, nach ein paar Jahren kann ich schon verstehen, dass das echt anstrengend ist. Und auf jeden Fall hatte er am Samstag seinen letzten Tag. Leute, die Schlange war 2 Stunden lang. Nur ewig lang. Also es waren immer bestimmt 30 Leute in der Schlange gestanden. Die hat überhaupt nicht aufgehört. Es war, glaube ich, sein bester Verkaufstag ever. Alle sind gekommen, alle wollten ein Foto machen, alle wollten sich verabschieden, alle wollten wissen, warum er geht. Und ich fand es so schön zu sehen, wie er wirklich in dieser Nachbarschaft verwoben ist. Er hatte auch letzten Sommer sich den Fuß gebrochen und ist ausgefallen. Und dann haben welche in der Nachbarschaft eine GoFundMe-Seite gemacht und die Leute haben für ihn, genau, also Geld gesammelt, damit er über die Runden kommt. Das fand ich so toll. Und das ist eben dieses Nachbarschaftsgefühl. Und ich muss sagen, das ist, finde ich, hier in New York extrem stark. Ich würde jetzt mal ganz steil sogar behaupten, das empfinde ich hier stärker als in meinem Dorf in Bayern. Weil in meinem Dorf in Bayern, da ist es dann doch so ein bisschen immer dieses, ja, man hält zusammen, aber man schaut schon auch, was macht der da? Ist der Kirschbaum, der hängt jetzt bei mir rüber. Ja, der muss jetzt abgesägt werden. Was ist da los? Hat der Nachbar das Laub aufgedingst oder nicht? Liegt das Laub da rum? Mhm. Und die Mülltonne. Was ist mit der Mülltonne vom Nachbarn? Also weißt du, es hat immer so ein bisschen so einen leichten... Wir sind zwar gemeinschaftlich, aber irgendwie gucken wir doch immer, was macht der andere. Das ist wahrscheinlich hier in der Vorstadt genauso. Aber in der Stadt, in New York City, finde ich, ist der Zusammenhalt größer als dieses so gegenseitig gegen sich zu sein. Ja. Also genau. Also jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe keine frischen Croissants mehr. Ja. Aber der hat ja noch einen Kompagnon drin in seinem Foodtruck. Und der hat jetzt gemeint, so wie es aussieht, würde er einen neuen aufmachen, weil er hat ja jetzt alles gelernt. Und da war ich gleich mal ganz erleichtert. Er hat gesagt, das war nicht das Ende. Nicht so gut, ich nehme dich beim Wort. Das sind wirklich die besten Croissants ever. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die besten der Welt sind, aber was sie die besten macht, ist, dass sie natürlich extrem frisch aus seinem Ofen im Foodtruck rauskommen. Und du isst es dann. Manchmal sogar noch warm. Also das kann man ja auch nicht mehr toppen, ne? Außer du wohnst in Paris neben einer Bäckerei. Ich hatte auf Instagram ein Video gepostet über Preise auf dem Bauernmarkt. Und ja, einige von euch waren geschockt. Das fand ich auch wieder spannend, weil einige gemeint haben, ja, bei mir kosten die Eier 2,50. Aber bei mir kosten halt 12 Eier 7 Dollar auf dem Bauernmarkt. Und im Laden sogar auch 9 Dollar. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist es jetzt nochmal mit den Preisen und habe nochmal nachgeguckt. Also es ist nämlich wirklich, viele von euch haben mir nämlich geschrieben, boah, New York ist so teuer geworden, ich würde so gerne mal wieder kommen, aber es ist ja wirklich Wahnsinn und ich gebe euch absolut recht. Es ist utopisch. Also seit Covid ist das, es war eh immer teuer, aber seit Covid, ne, die Sache ist total eskaliert. Und ich war am Sonntag, war ich im Soho House in Manhattan und war da auf der Rooftop und es ging ab wie Luzi, alle haben gefeiert und so. Und wir waren mit ein paar Leuten und jeder hat mal so ein bisschen was gezahlt. Und dann irgendwie haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine Flasche Wein für uns alle. Und habe ich gesagt, gut, dann zahle ich das jetzt. Bin an die Bar, habe den Wein bezahlt und hatte einen kleinen Moment des Schockes. Weil da kam also dann dieser Receipt, dieses dieser Paper-Ding da, dieses Papier, wo man da unterschreiben muss. Weil ihr wisst ja, wie es ist mit dem Trinkgeld hier in New York. Es ist auch utopisch. Also es ist ja Wahnsinn. Und da stand dann da 20% und dann dahinter der Betrag 22 Dollar. Ich muss gestehen, ich war schon leicht angetrunken. Und dann habe ich auf dieses Papier geguckt und dachte mir so, hä, Moment mal, was 22 Dollar? Und anstatt oben auf den Preis zu gucken, was diese Flasche Roséwein gekostet hat, bin ich nur an diesem Tipp hängen geblieben und war so geschockt. Und dachte, habe versucht, das auszurechnen und habe aber 20% mit 10% verwechselt und habe gedacht, um Gottes Willen, ich habe gerade eine Weinflasche für 200 Dollar bestellt. Ich war total geschockt, dachte mir so, oh nein, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und dann habe ich natürlich total cool getan. Ich habe mir das nicht anmerken lassen bei niemandem, aber innerlich war die Panik extrem groß. Und dann habe ich das so ganz cool wieder gegeben, der hinter der Bar. Und bin dann irgendwie zu Mike und habe gesagt, du, ich habe 20 Dollar Trinkgeld gegeben. $22. Und das waren 20%. Wie teuer war denn dann die Weinflasche? Und dann hat er gemeint, ja, so um die $100. Und ich so, oh, okay, gut. Und ich so, was? $100? Das ist viel zu viel. Ach, dann habe ich gedacht, mein, jetzt ist Arsch wurscht. Wie oft ist man im Sommer in New York City auf einer geilen Rooftop und hat eine gute Zeit? Also gut. Ja, aber ich hatte einen Moment des Schockes. Und in dem Sinne dachte ich mir, gucke ich mir mal wieder die Preise an. Und ich kann euch sagen, New York City ist nicht die teuerste Stadt in Amerika momentan bezüglich der Inflation. Nein. Was glaubt ihr, ist die höchste Inflationsrate? Also, oder welche Stadt, sagen wir es mal so, hat die größte Also, jetzt sag einmal. Wir beginnen nochmal. Welche Stadt hat die meiste, höchste Inflation in den USA? Jetzt habe ich es geschafft. Es ist Nummer 1 Dallas-Fort Worth in Texas. Da habe ich auch geguckt. Zweitens Honolulu, Hawaii. Okay, das kann ich noch verstehen, weil das ist ja eine Insel, da muss alles hingebracht werden. Und das war wahrscheinlich auch eh schon teuer und ist jetzt noch teurer. Und an dritter Stelle ist erst New York City und New Jersey. Also echt krass. Und jetzt habe ich ein paar Beispiele für euch. In 2020 waren in den USA, muss man jetzt aber sagen, ne? Nicht in New York, in den USA der Durchschnittspreis von 12 Eiern war ungefähr bei $1,50. Durchschnitt USA, okay? Jetzt ist der Durchschnitt $6,60. Leute, das ist nicht mehr normal. Der Durchschnittspreis einer Packung Bacon in 2020 war $5,60. Das ist jetzt $14. Leute, $14 für eine Packung von Bacon. Ja, da wird dein Frühstücksei mit deinem Bacon wird richtig teuer, würde ich sagen. Das ist ja krass. Also wenn du dann für deine Family, ja, Eier und Speck gemacht hast, dann hast du vorher, sag ich mal, $7 gezahlt. Jetzt zahlst du 20. Das ist schon eine Nummer. Und dann habe ich jetzt auch noch ein paar weitere Daten für euch. Ich sage euch einfach mal den prozentualen Preisanstieg. Eine Gallone an Milch, das sind so diese riesen Plastikteile da, weißt du, die mit dem Henkel dran, wenn ihr die mal gesehen habt. 182% mehr. Von $3,30 auf $9,40. Leute, $9,40 für eine Gallone Milch. Also Milch. Also es ist, ein Brot ist hochgegangen um 126%, von $2,07 auf $4,70. Orangensaft. Eine Flasche Orangensaft ist hochgegangen 218%. Da frage ich mich, warum sind die Orangen jetzt teurer? Ich meine, die kommen doch eher aus Florida oder Georgia oder sowas, oder? Ich meine, warum sind die jetzt so teuer? Statt $2,30, $7,40. Die Eier, die hatten wir schon, die haben eine Preiserhöhung von 336%. Und Butter ist auch 170% gestiegen. Bacon haben wir auch schon gehabt. Also wirklich, was mir aufgefallen ist, alles, was so Milchprodukte sind, sind wahnsinnig teuer geworden. Und ja, genau. Und der Bacon, der ist hier 150% gestiegen. Also es ist schon wirklich Wahnsinn und ich frage mich wirklich, wie die das machen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also es ist mir ein Rätsel, wie Leute da überleben teilweise. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder runtergeht. Aber es ist ja immer so, dass man eigentlich sagt, es geht nie so richtig runter. Dann dachte ich mir, das kann doch aber nicht so bleiben. Naja, wir werden sehen, was da noch so passiert. Be- Bezüglich Geld habe ich auch noch eine ganz interessante Story für euch. Und zwar sind die New Yorker ja wahnsinnig sportverrückt. Ja, wir haben ja hier wahnsinnig viele Teams und eines der größten Teams sind ja die New York Knicks, das Basketballteam, das im Madison Square Garden spielt. Mike und ich sind große Fans und die hatten ja eine richtig gute Saison, hatten leider viele Verletzungen am Ende und sind dann ausgestiegen, aber alle waren total gehypt in der Stadt und es ist ein super cooles Team gerade. Genau. Und der Superstar der Knicks heißt Jalen Brunson. Und der hat jetzt die Sportwelt und die New Yorker Sportwelt vor allem erschüttert, weil er hat seinen Vertrag neu unterschrieben und hat 100 Millionen Dollar auf dem Tisch liegen lassen. Und das fand ich so einen geilen Move. Weil er hätte eigentlich nämlich nächsten Sommer, wäre sein Vertrag zu Ende gewesen und er hätte unterschreiben können bei einem neuen Team oder weitere neue 5 Jahre mit den New York Knicks für ca. 270 Millionen Dollar. Er hat sich aber entschieden, dieses Jahr seinen Vertrag schon zu verlängern für 4 Jahre für 156 Millionen Dollar und hat dadurch ca. 100 Millionen liegen lassen. Warum hat er das gemacht? Weil er natürlich ein schlaues Kerlchen ist. Er hat sich das abgeguckt bei Tom Brady, diesem krass berühmten Football, also NFL-Spieler. Auch Mahomes, der hat schon 2 Super Bowls gewonnen, der macht es auch ähnlich. Auch ein Derek Jeter, das war ein ganz bekannter Baseballspieler. Was haben die alle gemacht? Die haben alle verstanden, dass sie alleine keine Meisterschaft gewinnen können. Die haben alle weniger Geld genommen, um das Team zu stützen, dass für das Team mehr Geld übrig ist, sodass die Superstars also ein super Team um sich herum haben und damit die Chance sich erhöht, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und so hat er das jetzt auch gemacht. Aber ich meine, 100 Millionen auf den Tisch liegen lassen ist natürlich schon eine Nummer. Andererseits könnte man jetzt auch sagen, was soll er damit machen? Weißt du, der kann das Geld eh nicht mehr ausgeben. Also von daher ist es ja eh schon wurscht. Man kann nur schlafen, essen und reisen, das war's. Und auf jeden Fall waren alle natürlich mega gehypt. Die New Yorker lieben solche Stories. Und ja, jetzt sind alle super gespannt auf die neue Saison. Und es zeigt halt auch, wenn man manchmal gewinnen will oder weiterkommen will, muss man manchmal ein Opfer bringen, das schlau ist und das nicht von deinem Ego kommt. Ne? Das ist ja das, um was es da geht. Er ist der Superstar der Knicks und er hätte so jetzt à la LeBron James, das ist ja einer der größten Basketballstars, hätte der jetzt einen auf Uga-Uga-Ego machen können und give me the money and I don't care. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, Das Krasse ist nämlich, ich habe extra nachgeguckt, es wird jetzt in den nächsten 4 Jahren Spieler geben, die schlechter sind als er, die aber einen kurzfristig besseren Vertrag haben und ein bisschen mehr Geld bekommen als er. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf dem Court, auf dem Platz, ja, spielst Spiele und so weiter. Du bist der Superstar, um dich dreht sich alles. Du trägst auch das komplette Team, mental und auch als Spieler. Und du weißt aber, dein einer Typ, der mit dir im Team ist, kriegt ein paar Millionchen mehr im Jahr. Ich meine, da muss dein Ego erstmal mit klarkommen. Aber er weiß natürlich, wenn er es hinkriegt, für die New Yorker eine Meisterschaft zu gewinnen in den nächsten 4 Jahren, dann ist der unsterblich. Das ist ihm mehr wert für seine Marke und für sich als Errungenschaft, anstatt die paar Millionchen, die er dann weniger macht als seine Teamkollegen. Das ist doch mal eine typische New York City Erfolgsgeschichte. Ich hatte euch gefragt, mir eure lustigen New York-Geschichten zu schicken und ihr habt mir echt einige geschickt und viele sind wirklich saulustig. Und ich werde jetzt immer mal wieder welche vorlesen in den Folgen und wollte gerne mit euch teilen. Und bitte schickt mir weiterhin interessante Stories oder Dinge, die euch inspiriert haben in New York oder was euch Lustiges passiert ist, was euch geschockt habt. Bitte schickt mir das. Auf Instagram oder auch per E-Mail. Meine E-Mail ist in den Shownotes drin und ich würde die dann eben teilen. Und ich finde es einfach herrlich. Also, hier ist eine Story, die finde ich sehr cool. Es ist von der Saskia. Also, ich denke, den Vornamen kann man schon sagen, gell? Ist ja trotzdem noch anonym. Sie hat geschrieben, wahre Geschichte. 2014 war ich Ende Mai mit meinem Mann in den Hamptons. Abends sind wir durch Southampton auf der Suche nach einem Restaurant an einer Immobilienfirma stehen geblieben und haben uns die Häuser und die Preise angeschaut. Neben mir ein älterer Herr, ebenfalls am Gucken. Sage ich zu meinem Mann auf Deutsch, 6 Millionen, das kann nicht sein. Reagiert der Mann neben mir und antwortet auf Deutsch, das habe ich auch gedacht. Das ist so typisch. Das ist eine typische Geschichte. Das ist so oft so und manchmal mache ich das auch. Manchmal bin ich die Person, die das macht. Wenn ich höre, irgendjemand ist deutsch und redet über irgendwas und dann werfe ich so im Vorbeigehen so einen deutschen Satz rein. Ach, das ist immer, finde ich, so lustig. Das ist echt eine coole Geschichte. Und dann habe ich noch eine lustige, die fand ich auch super, von der Katja. Darüber lachen meine Freundin und ich noch heute. 1998 waren wir zusammen in New York. Wir waren damals beide 27 Jahre alt. Sie lange blonde Haare, ich lange dunkle Haare. Am Central Park haben wir überlegt, eine Kutschfahrt zu machen. Während wir überlegten, rief uns einer der Kutscher zu. Hey, are you the Spice Girls? Ja, das ist auch echt eine coole Geschichte. Also für die Spice Girls gehalten zu werden, da würde ich sagen, da ist doch dein Leben gelaufen, oder? Hast du alles erreicht? Das finde ich super. Da würde ich auch heute noch drüber lachen, Katja. So geil. Ach Gott. Und jetzt glaube ich, die restlichen behalte ich noch für mich und teile sie mit der Zeit mit euch. Weil die sind so cool und ich mag die aufheben. Also, ja. Yeah. Die sind echt super. Also schickt mir weiterhin eure Stories. Ich liebe sie. Und ich glaube, die Zuhörer werden sie auch lieben. Jetzt ist es soweit. Ich bin leicht nervös. Wenn du nichts hören willst über die politische Lage, über die Präsidentschaftssituation hier in den USA, dann ist das jetzt das Ende für dich in dieser Folge? Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir schöne 2 Wochen und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und ich kann das total gut verstehen, dass du da null Bock drauf hast. Ich wäre auch so jemand, wenn ich nicht da Lust drauf hätte, würde ich einfach jetzt ausschalten. Also deswegen, ich nehme es dir überhaupt gar nicht übel und deswegen sage ich es auch vorher, weil es ist harter Tobak. Für diejenigen, die dranbleiben wollen, ja, da gebe ich jetzt meinen Senf dazu ab. Aber ihr seid vorgewarnt. Ich möchte jetzt vorher mal, ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt mache und habe mich entschieden, ich werde nicht groß meine politische Meinung äußern, sondern meine Meinung über das ganze System. Die kann ich gerne kundtun, das stört mich überhaupt nicht, weil ich stehe zu 1000% dahinter. Und meine politische Meinung ist eh egal. Erstens kann ich hier nicht wählen. Zweitens erklärt sich das alles jetzt von selbst. So. Wo fange ich an? Also, ich muss eine Sache kurz erzählen. Ich war ein bisschen verärgert, weil ich eine Nachricht bekommen hatte über den letzten Podcast mit dem Oliver. Da hatten wir es ja kurz davon, dass der Oliver als Koch fürs Trump Hotel gearbeitet hat und gesagt hat, dass der Trump ein guter Boss für ihn war. Und wir haben absichtlich das so gelassen. Wir wollten absichtlich da nicht politisch weiter reingehen, weil es ist auch kein politischer Podcast und darum geht es auch nicht. Ich habe aber eine Nachricht bekommen und wurde da so ein bisschen angekreidet, dass ich also das so hingestellt hätte, als wäre Trump nicht so schlimm. Die Gemüter waren aufgeheizt. Von der Person war das Gemüt aufgeheizt, von mir auch. Es ging ein bisschen hin und her. Ich denke, es hat sich gelöst. Ich habe dann nichts mehr gehört. Ich habe die Friedensflagge gewunken. Ich glaube, ist okay. Ich habe dann nichts mehr gehört. Ich habe aber auch sehr direkt meine Meinung abgegeben und gesagt, dass es kein politischer Podcast ist, dass ich mit Absicht das nicht groß breit getratscht habe, das Thema. Und dass ich auch finde, wenn man meinen Podcast regelmäßig hört, was diese Person tut, müsste man mich ja eigentlich kennen. Und finde es halt generell ein bisschen schade, ja, weil ich finde immer, man kann seine Meinungen äußern, aber halt wie, ne? Und ich finde, das kann man auch liebevoll machen, weil das Thema ist eh schon so aufgeladen. Wenn man da noch so reingrätscht, ist das irgendwie nicht gut. Und ich muss auch sagen, das hat mich so ein bisschen, das ist mein Thema. Das ist mein großes, großes Thema, dass ich mit Ablehnung nicht so gut umgehen kann, weil ich es allen immer recht machen will, weil ich möchte, dass es jedem gut geht, weil ich niemanden verletzen will. Und wenn ich dann aber so angestinkst werde, kann ich das manchmal schlecht stehen lassen und muss mich da verteidigen. Das liegt eventuell auch daran, dass ich vage bin und ich immer will, dass alles fair abläuft. Gut, deswegen bin ich sehr am Überlegen gewesen, ob ich überhaupt was dazu sage, aber ich sage jetzt Folgendes. Generell ist meine Meinung die folgende. Ich bin mit Politik durch. Ich habe keinen Bock mehr auf Politik. Ich interessiere mich aber dafür und ich informiere mich auch, weil ich wissen will, was los ist. Aber meine Meinung ist, dass Politik korrupt ist ohne Ende. Es geht nur um Macht, um Gier und um Geld. Und es geht nicht um das Wohl der Menschen. Das Schiff hat schon lange diesen Planeten verlassen. Und wer immer noch glaubt, dass diese Leute für uns Gutes wollen, weiß ich nicht. Also da ist meine Meinung dazu, wach auf. Also ich habe mich mit diesen ganzen Themen viel beschäftigt, vor allem auch während der Pandemie. Und es war, wie ihr wisst, wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, was abgeht hier in Amerika ist Folgendes, und das ist, glaube ich, weltweit so. Die Leute gehen in die Politik, dann werden sie irgendwann nicht mehr gewählt, dann gehen sie in den Vorstand von irgendeiner Firma, dann bleiben sie da ein paar Jährchen, dann gehen sie wieder zurück in die Politik, dann sorgen sie dafür, dass diese Branche, in der sie vorher gearbeitet haben, dass es der gut geht von der Politik aus. Also man sagt hier oft, it's a revolving door. Es ist eine Drehtour. Du gehst aus der Politik rein und wieder raus. Und ihr müsst euch alle bitte wirklich jetzt mal klar machen, dass ganz viel über Spendengelder geht. Also jede Kampagne hier in Amerika, das ist ja, ich meine, es ist in Deutschland, glaube ich, nicht anders, aber da wird es nicht so publik gemacht. Aber es geht immer um Spendengelder, und wer spendet natürlich das meiste Geld an verschiedene Parteien? Das sind natürlich große Firmen. Und jetzt könnt ihr euch das ganz einfach vorstellen. Nehmen wir an, du bist eine große Firma, die Düngemittel herstellt in den USA, und du gibst jetzt 2 Millionen Dollar an eine Partei mit einem Kandidaten. Was erwartest du dann natürlich? Du erwartest natürlich, dass diese Person dafür sorgt, dass es deinem Unternehmen und deiner Branche gut geht. Und dementsprechend werden dann auch die Gesetze gemacht, dass ich schön ohne Regulierungen meinen Dünger verkaufen kann. Deswegen bin ich der Meinung, dass beide Seiten komplett korrupt sind und einfach einen an der Waffel haben. Und was ihr auch vielleicht aus deutscher Sicht nicht so arg seht hier, die Demokraten hier sind völlig durchgedreht. Die sind sowas von nach links gerutscht, dass es nicht mehr feierlich ist. Also es ist wirklich, es ist moralisch so eine Farce. Es ist genau diese Nummer, hier in New York zum Beispiel, die Oberdemokraten, die dann sagen, wir brauchen die Immigranten und lass sie rein und wir müssen ihnen helfen. Aber dann, wenn sie natürlich in der Upper East Side rumhängen und obdachlos sind, ja, das wollen wir nicht. Also nein, bei uns sollen die aber bitte nicht auf der Straße sitzen. Und ich möchte auch nicht, dass die mexikanischen Kinder immer in die Schule von meinem Sohn gehen. Und da denke ich mir, Leute, das geht einfach nicht. Das geht nicht zusammen. Also ihr könnt nicht Hü und Hot sagen. Und auf der anderen Seite ist ja genau dasselbe. Die sind auch völlig wahnsinnig. So, es gibt keine Mitte mehr. Das ist so ein bisschen das Problem hier in diesem Land. Und Ich habe auch nie verstanden, was es heißt, dass wenn man politisch zu weit links und zu weit rechts geht, dass man sich wieder trifft. Und das habe ich jetzt verstanden. Weil umso mehr links du gehst und umso mehr rechts du gehst, du kommst irgendwann wieder auf denselben Nenner. Und meines Erachtens wird Politik gemacht in Europa und hier in den USA, die nichts mehr mit den Problemen der Menschen zu tun hat. Also das ist alles völlig abgehoben und hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Und jeder, der was anderes glaubt, der ist im Schlummerschlaf. Also, sorry. Das ist meine Meinung und die musst du auch überhaupt nicht teilen. Aber das ist meine Meinung. Deswegen habe ich keine politische Meinung am Ende des Tages, weil die für mich alles Verbrecher sind. So. Jetzt ist es aber so, was vielleicht in Deutschland nicht sehr groß kommuniziert wird, ist, dass es hier drei Kandidaten gibt. Es gibt hier noch den Kennedy, Robert Kennedy. Das ist der Sohn von Robert Kennedy, das war der Vater. Der wurde ja umgebracht auch. Genauso wie John F. Kennedy. Das ist sein Onkel. Der wurde auch umgebracht. Und er ist Anwalt und hat hier in Amerika schon viel erreicht. Er hat damals zum Beispiel in einem riesengroßen Glyphosat-Fall, das sind eben so Düngemittel, hat er also einen großen Lawsuit gehabt mit vielen Menschen, die eben Schäden davon hatten. Und die also dort in der Nähe auch gewohnt haben und so weiter. Und das hat er durchgebracht. Er ist in sehr negative Medien gerutscht, als er angefangen hat, sich als Präsident aufzustellen, weil er gegen die Impfungen war. Weil er gesagt hat, eben in seinen Augen ist das alles korrupt. Und es ist einfach, kann einfach nicht sein, dass in so kurzer Zeit sowas hergestellt wird. Und wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen erstmal auch mal testen und wir müssen gucken. Und es geht doch irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zu. Naja, da war er eben halt natürlich der Depp. Und genau. So, also über den kann man jetzt auch denken, was man will. Auch sonst ist er halt einer, der sagt, das ist alles korrupt. Das hat nichts mehr mit Politik für die Menschen zu tun und er versucht halt eigentlich jetzt die Mitte zu sein, die halt nicht mehr vorhanden ist. Er wollte bei den Demokraten eigentlich sich aufstellen lassen, aber die wollten ihn nicht. Deswegen hat er sich jetzt alleine hingestellt, als Unabhängiger, ohne Partei, hat es geschafft, auf allen Bundesstaaten auf den Wahlzettel zu kommen. Da muss man so Petitionen machen. Das hat er alles geschafft. Und das heißt, es gibt also offiziell wirklich drei Kandidaten. Und das finde ich ja schon mal die lustigste Sache an sich, dass darüber keine Sau was sagt. Also ich meine, hier ist es schon publik, aber ich habe das Gefühl, in Europa wird von dem gar nichts gesagt. Fakt ist, es gibt drei Leute. Und das Lustigste ist, dass er jetzt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil, und das war für mich der Moment, wo ich stutzig geworden bin, wo ich mir gedacht habe, guck dir das an, wie korrupt diese ganze Nummer ist. Also, er hat das alles dann alleine gestemmt und halt ganz viel mit Spenden von den Leuten, also von American Average People, weil er keinen Secret Service bekommen hat. Also es ist in Amerika so, dass du eigentlich, wenn du in diese Präsidentschaftskandidatschaft anfängst einzusteigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwann Secret Service Schutz bekommst, damit also dein Leben gesichert ist und das Wohl deiner Familie. Er hat schon 5-mal das beantragt und es wurde von Biden immer wieder abgelehnt. So, jetzt muss ich kurz einhaken. Warum, glaubt ihr, wurde das abgelehnt? Dieses Ding mit dem Secret Service ist in Kraft getreten. Es gibt eine Vorgabe, dass spätestens 120 Tage vor einer Präsidentschaftswahl, wenn gewisse Parameter erfüllt sind, ist eigentlich die Verpflichtung da, Secret Service Protection zu geben. Seit wann ist das so? Jetzt kommt der Gag des Jahrhunderts. Seit 1968, seitdem John F. Kennedy ermordet wurde. Und das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden. Er hat dieses Recht nicht bekommen, obwohl er sogar aus einer Familie stammt, wo zwei Leute umgebracht wurden aus politischen Gründen. Hat er es nicht bekommen. Ja? Und da sind ja, also da muss man nicht intelligent sein und da muss man auch nicht Akademiker sein. Da muss man nur 1+1 machen und dann weiß man 2 und man weiß, es ist eine korrupte Scheiße. So schaut's aus. Die haben halt Angst vor dem, also geben wir ihm mal keine Secret Service Protection. Warum? Er muss selbst für seinen Personenschutz bezahlen. Und das hat ihm bis jetzt 5 Millionen Dollar gekostet. Das tut natürlich dafür sorgen, dass die ganzen Spendengelder, die er hat, für seinen Schutz draufgehen und er das Geld nicht anderweitig benutzen kann. Er wird praktisch ausgeblutet. Und wisst ihr, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, das sind doch Kindergartenspielzeug-Sachen. Du nimmst mir meine Schaufel weg und dafür nehme ich dir dann das weg. Also was soll das? Er hatte nämlich einige Parameter erreicht. Man muss so und so viel Prozent in den Wahlumfragen haben, in 30 Tage hintereinander. Und dann kann man eben Secret Service beantragen. Er hat es 5-mal eben beantragt und wurde nicht stattgegeben. Jetzt ist es natürlich so, nachdem diese Sache mit Trump war, letztes Wochenende, wo er diesen Anschlag hatte bei seiner Rallye. Ach, schau an, was ist passiert? Auf einmal hat der Biden zugestimmt, dass also der Kennedy jetzt Secret Service bekommt. Da dachte ich mir so, ihr seid doch alle nur noch scheinheilige Idioten. Also es ist wie, wenn man sich ein Theaterstück anguckt und vor unserem Auge, ja, spielen die und gaukeln die uns was vor und die Leute raffen es nicht. Das ist für mich, ja, das Schlimmste an dieser ganzen Sache. Es ist scheißegal, wer da gewinnt, letzten Endes, weil ich weiß nicht, ob sich da wirklich was ändern wird. Es muss sich bei den Leuten was ändern. Wir müssen alle mal umdenken und wir dürfen solchen einzelnen Menschen nicht mehr so viel Macht geben. Das ist meine Meinung. Ich glaube, das muss alles viel lokaler aufgestellt werden und viel mehr, dass die lokalen Gemeinden viel mehr Macht und Power haben und für sich entscheiden können, was für sie richtig ist. Das ist meine Meinung. So. Und jetzt werden wir mal sehen, was im November passiert. Ich habe mir gerade vorhin noch mal die Wahlumfragen angeguckt und in manchen Bundesstaaten ist es gedrittelt zwischen den dreien. In manchen ist natürlich Biden und Trump sehr weit vorne, also es ist ganz bunt gemischt. Die Frage ist, wird dasselbe passieren wie in Frankreich, wo alle Angst hatten, oh Gott, die Rechten, die werden gewinnen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was ist passiert? Die Linken haben gewonnen. Also auch diese ganzen Wahlprognosen, ich glaube, das ist alles totaler Schmarrn. Das am Ende ist es so, wie wir es in Deutschland auch gesehen haben, wenn du an der Wahlurne stehst, entscheidest du und du musst ja nicht mal sagen, wen du gewählt hast. So läuft die Schoße hier dann genauso und dann sind wir mal gespannt. Und ich prophezeie euch, bis November wird hier noch sehr viel passieren. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Kandidaten im November überhaupt noch da stehen. Ich weiß nicht, ob der Biden da überhaupt stehen wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass da jemand anders stehen wird. Und bei dem anderen Typen, keine Ahnung. So. Das ist meine Meinung. Ihr müsst euch auch wirklich klar machen, dass das alles hier viel reißerischer passiert, dass hier viel mehr Werbung gemacht wird. Es wird viel mehr die Marketing-Trommel gewirbelt, das Drama, die Geschichte, die erzählt wird, die Story. Es ist hier alles sehr aufgeladen und ihr müsst euch auch immer denken, das hilft mir immer, man kann Amerika nicht mit Deutschland vergleichen. Man muss Amerika mit Europa vergleichen. Ja, in Amerika haben wir ganz viele verschiedene Bundesstaaten. Das sind sehr viele Bundesstaaten und du kannst Texas mit New York nicht vergleichen. Du kannst auch Iowa auch nicht mit Kalifornien vergleichen. Das geht einfach nicht. Das ist wie wenn du sagst, Schweden ist dasselbe wie Italien. Es ist es einfach nicht. Es sind andere Werte, es ist eine andere Umgebung, es sind manchmal eher städtische Gebiete, manchmal in Montana hast du halt eher Land. Also du kannst doch das nicht miteinander vergleichen. Und deswegen, ja, finde ich, muss man immer sehen, Amerika ist so ähnlich wie Europa. Ja, die Bundesstaaten sind wie bei uns die Länder. Genau. So, vielleicht hilft euch das auch nochmal, das besser einzuordnen. Und am Ende habe ich noch einen Appell. Informiert euch breit. Ihr könnt euch nicht mehr einfach nur die Mainstream-Media-Outlets reinziehen. Also was ich einfach angefangen habe, ist, ich habe mich breit aufgestellt. Ich höre mir viele verschiedene Sachen an. Ich höre mir Podcasts an. Ich lese mir unabhängige Journalisten durch. Es gibt viele wahnsinnig gute unabhängige Journalisten, die mittlerweile ein Newsletter haben oder einen Blog haben. Ich versuche mir viele verschiedene Meinungen anzuhören, um dann mein eigenes Bild mir zu machen. Ich benutze meinen normalen Menschenverstand und frage mich immer, was haben die davon? Wer profitiert davon? Ich bin echt kein Experte, aber ich versuche einfach nur hinter die Kulissen zu blicken und zu checken. Ich glaube, wir werden ganz schön viel an der Nase rumgeführt, damit so ein paar wenige Fuzzis sich die Taschen voll machen. So schaut's aus. So. Ich hoffe, du magst mich noch. Ja. Also, ich habe jetzt meine Meinung abgegeben. Ich habe euch ein kurzes Bild erörtert, was hier so los ist. Und mein Wunsch ist es, dass alles ganz anders kommt und dass die Leute aufwachen und dass dieses alte System endlich mal zusammenbricht. Vor allem, Entschuldigung, es kann einfach nicht sein, dass wir in 2024 zwei so alte Vögel da hocken haben, die meinen, sie wissen, wie die Zukunft zu laufen hat. Also da muss einfach auch mal jemand Jüngeres hin. Jemand, der bei die Älteren und die Jüngeren verbindet. Also, naja. Genau. Ihr könnt mir gerne eure Meinungen zukommen lassen. Bitte verpackt es liebevoll. Weil wenn ich dann irgendwie 50 Meinungen mir durchlese und, ne, also genau. Aber sagt mir gerne, was ihr darüber denkt oder wie ihr das seht. Ich hoffe mal nicht, dass ich die Einzige bin, die so denkt. Aber so denke ich, ich stehe dazu. Und ja, was haben wir noch zu verlieren?
Nimmer viel, würde ich sagen.
Okay, das war jetzt ein bisschen dramatisch. Aber naja. Es ist hier schon wirklich crazy, wenn man sich das hier gibt mit diesen ganzen politischen Gedöns. Und wir haben noch jetzt 3-4 Monate. Oh Gott, das wird noch sehr... Ja. Und übrigens noch zum Abschluss. Ich glaube, ich bin da mittlerweile auch wahnsinnig kritisch, weil ich wirklich krass beeinflusst worden bin von der Politik während der Pandemie. Einmal von Trump, weil ich wegen dem hocken geblieben bin und also nicht mehr in die USA einreisen durfte. Und zweitens von der deutschen Politik, weil die mich als Künstler hat komplett hängen lassen. Deswegen bin ich da mittlerweile leider kein guter Ansprechpartner. Genau. Aber das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's euch schön. Habt einen tollen Sommer. Genießt den Sommer. Umso besser wir es uns gehen lassen, desto besser geht's uns, desto glücklicher sind wir, desto besser sind generell die Vibes und das Kollektiv. Und deswegen lasst es uns einfach gut gehen. In diesem Sinne. Gott, ich bin gespannt, was da von euch jetzt kommt. Ciao, ciao aus Brooklyn.